Empfangen, danken und geben. Das ist so für mich so ein Dreiklang. Ist aber ein Dreiklang, der eigentlich immer wieder so in Gottes Wort eigentlich immer wieder vorkommt. Dass wir etwas empfangen, dass wir darüber dankbar werden und dass wir das teilen. So stellt sich das Gott vor. Eigentlich so stellt er sich vor, wie der Segen fließen kann. Wir haben Gutes empfangen. Das können wir, glaube ich, unisono alle so sagen. Und dafür sollen wir danken. Und dann von dem Guten einfach weitergeben. So will es Gott. Und das ist das, wie Christen leben sollen. Wie Christen eigentlich die Welt verändern. Genau damit. Genau mit diesem Prinzip. Und wie Reich Gottes letztendlich gebaut wird. Dass wir etwas empfangen, dass wir darüber dankbar werden und es weitergeben. Eigentlich ganz einfach. Nun aber stellt sich die Frage, ist das so bei uns? Ist das wirklich so? Leben wir eigentlich nach so einem Schema? Wächst das Reich Gottes genau in dieser Art in unserem Umfeld? Sehen wir das? Beobachten wir das? Dass das auch so wirklich funktioniert? Ich persönlich empfinde, dass das Reich Gottes nicht in dieser Art so wächst, wie es wachsen könnte und wie es von Natur aus eigentlich angelegt ist. Und ich glaube, das hat auch durchaus etwas mit unserem Verhalten und unserem Verständnis von Nachfolge durchaus zu tun. Ich persönlich habe so im Nachdenken darüber festgestellt, dass ich eigentlich in allen drei Bereichen, im Empfangen, im Danken und im Geben, eigentlich einen Mangel habe. Dass das nicht so ist, wie Gott sich das vielleicht vorgestellt hat für mich. Und dieser Mangel rührt wahrscheinlich oder letztlich daher, dass ich nicht wirklich in allen Bereichen Gott ganz und gar vertraue. Ich möchte das ganz gerne eigentlich. Aber ich merke, in meiner Lebensrealität ist das oft nicht so. Viel zu oft nicht so. Vielleicht rede ich nur von meinem Problem, aber ich glaube, das bewegt uns alle irgendwo. Mein Problem ist es, dass ich letztlich doch vieles immer wieder selber machen und leisten will. Und damit auch nur bedingt und eingeschränkt Gott und seiner Versorgung mich anvertraue. Der erste Knackpunkt bei mir ist dann auch, tatsächlich das Empfangen. Ich lese uns einen Text aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzufügen? Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Und ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn um all das kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. Boah, das ist für mich einer der herausforderndsten Texte, die das Neue Testament so bereithält. Euer himmlischer Vater, heißt es hier, der weiß, dass ihr das alles braucht. Der kennt deine Bedürfnisse. Durch und durch. Und hier geht es ziemlich direkt an unser Grundproblem, nämlich dem mangelnden Vertrauen daran. Ist dir bewusst, dass du alles von Gott empfangen wirst, was du wirklich brauchst? Das hat Dynamit, darüber nachzudenken. Das ist spannend. Alles, was du brauchst, aus der Hand Gottes. Er hat es bereit für dich. Versteht mich nicht falsch. Nicht alles, was du wünschst, nicht alles, was du dir ersehnst. Alles, was du brauchst, unterzeichnet der Vater im Himmel für dich. Und dein himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Wenn ich die vielen Jahre meines Christenlebens zurückblicke, dann kann ich nichts anderes sagen und auch nichts anderes bekennen, als dass ich wirklich alles empfangen habe, was ich und meine Familie gebraucht haben. Ich habe euch manchmal schon mal Anteil daran gegeben, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, selbst einen Urlaub haben wir aus Gottes Hand geschenkt bekommen. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, dass Gott uns nicht versorgt hätte, dass ich hängen geblieben war mit dem, was ich brauchte. Und ich sage das zur Ehre Gottes. Sei es materiell, sei es emotional oder geistlich, da war kein Mangel im Rückblick. Obwohl in speziellen Situationen des Lebens immer wieder ein Mangel und manchmal auch ein großer Mangel sich auftun wollte. Da waren plötzlich die Fragen, wie wird das sein? Wovon bezahlst du deine Rechnung? Wie ist das, wenn dein Auto kaputt ist oder wenn diese Berufsaussicht sich zerplatzt oder was auch immer? Da war eine Menge solcher Fragen. Und jedes Mal, wenn es zu einem drohenden Mangel kam, war ich oft in heller Aufregung und in Panik, wie das Ganze denn letztlich zu lösen sei. Schlaflose Nächte, Existenznöte, Ängste und Sorgen, die einem jeden Frieden und jede Freude rauben, waren oft dann da. Und im Rückblick aber sehe ich, dass nicht eine dieser Befürchtungen, die mir oft so plakativ vor Augen standen, je eingetroffen ist. In der Seelsorge habe ich mittlerweile einen wirklich wichtigen Lehrsatz gelernt. Der kommt eigentlich aus der Notfallseelsorge, in der du wirklich auch mit richtig schlimmen Dingen konfrontiert bist. Und da heißt es, das, was wir uns in Gedanken ausmalen, ist meistens schlimmer als die Realität. Und so genau so ist es. Das, was wir uns an Sorgen und Befürchtungen haben, ist oft viel schlimmer als das, wie es wirklich kommt und wie es wirklich ist. Die Realität kann schlimm sein, ja. Aber die Gedanken, die wir uns vorher darüber machen, die sind viel, viel schlimmer oft. Warum sorgen wir? Obwohl wir doch wissen, dass wir durch unsere Sorgen nichts verbessern können. Wer vermag von euch durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzufügen, sagt unser Herr Jesus Christus. Wir sorgen, weil wir vergessen haben, dass wir von Gott Empfangende sind. Und dass wir diese Situation, um die wir uns sorgen, eigentlich nicht in Gottes Hand legen, sondern die eigene Lösung suchen. Und die oft nicht haben. Weil wir vergessen haben, dass Gott uns alles, was wir benötigen, geben wird. Er hat es versprochen. Ist Gott ein Lügner? Nein. Gott hat versprochen, für all das zu sorgen. Und wir können sicher sein, dass bei Gott die volle Verantwortung für seine Kinder, dass er das auf dem Schirm hat, das vergisst er nicht. Alle, die sich Gottes Autorität und seinen Absichten unterordnen als seine Kinder, für die hat Gott versprochen zu sorgen. Er hat es zugesagt. Trachtet vielmehr nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Lesen wir im Matthäus-Evangelium. Und wissen tun wir das auch. Jedenfalls die meisten von uns. Aber glauben tun wir es nicht. So oft nicht. Wir glauben es anders, weil uns angeblich die Erfahrung lehrt, du selbst bist deines Glückes Schmied. Das lebt in uns viel mehr als diese Verheißung Gottes. Diese Aussage aber stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Du kannst dich noch so für dein Wohlergehen einsetzen. Du kannst noch so viel gesund und bewusst leben. Du kannst vieles vielleicht vorbeugen, aber auch Menschen, die ganz gesund gelebt haben, ereilt der Herzinfarkt oder der Lungenkrebs oder die Naturkatastrophe oder die Ungerechtigkeit der Welt lässt zu, dass deine Existenz gefährdet ist. Du kannst es letztlich nicht verhindern und wenn du es noch so dich bemühst. Es gibt tausend und ein Beispiel, die das belegen. Es ist eine Lüge Satans, dass es nur an uns liegt, ob es uns gut geht oder nicht. Nein, es ist nicht dein Verdienst, dass es dir gut geht. Die Wahrheit ist, dass es unabhängig von unseren Lebenssituationen einen Gott gibt, der versprochen hat, für dich zu sein, der versprochen hat, dir das zu geben, was du brauchst. Und das bedeutet, du bist ein Empfänger, nicht ein Verdiener. Gott hat sich entschieden, dich zu versorgen, und er hat sich nicht dazu entschieden, wenn du nur genug geleistet hast, dann darfst du empfangen. Übrigens, ein kleiner Nebensatz, eine Gebetserhörung ist nicht davon abhängig, ob du 100-mal oder 1000-mal oder 5000-mal darum gebeten hast. Es ist nur davon abhängig, dass Gott es erfüllen will. Das kann nach einem Mal passieren, das kann nach 5-mal passieren, das kann nach 5000-mal erst passieren. Aber es ist nicht deine Leistung. Das Einzige, was er dich fragt, ist, willst du mein Kind sein? Und wenn ja, dann sagt er, dann will ich für dich sorgen. Und selbst wenn du nicht sein Kind bist, dann will er trotzdem für dich sorgen, damit du verstehst, dass er dich liebt. Seine Sorge, seine Fürsorge für uns ist der Ausdruck seiner Liebe. Dieser Tisch ist das Bild der Liebe Gottes für dich. Dass du verstehst, dass er barmherzig und gnädig ist und du dir überlegen wirst, ob du nicht doch dich ihm anvertraust, ob es nicht doch gut und richtig wäre, sich ihm ganz anzuvertrauen. Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, Vorsorge für zukünftige äußere Bedürfnisse zu treffen. Sicherlich nicht. Aber er wendet sich gegen alle solche Ängste und Sorgen, die einen mangelnden Glauben an Gottes Fürsorge und Liebe darstellen. Und Sorgen ist ein Mangel an Glaube, an Gottes Liebe. Und vor allem will Jesus uns letztlich deutlich machen, du darfst ein Empfangender sein und du musst kein Sorger oder Verdiener bleiben. Das ist das, was mir zu Erntedank einfällt. Wir dürfen Empfänger sein und können aufhören, Sorger oder Verdiener zu sein. Nun sind wir heute so geprägt von unserem Verdienstmentalität, dass wir gar nicht mehr bewusst empfangen können. Ich glaube, wir haben das verlernt oft. Was habe ich von Gott empfangen, obwohl ich es nicht verdient habe? Weißt du das? Ich habe so drüber nachgedacht. Da kamen mir auf einmal ganz viele Sachen in den Kopf. Was habe ich empfangen, ohne es verdient zu haben? Mein erstes Leben, dass ich geboren bin, habe ich nichts zu beigetragen. Es war einfach so. Es war Gottes Wille. Mein zweites Leben, als ich Jesus Christus, den Herrn, in meinem Leben habe werden lassen, indem ich ihn eingeladen habe, der Herr meines Lebens zu werden. Damit habe ich dieses neue Leben in Christus empfangen. Ja, was habe ich dazu getan? Nix. Jesus hat es getan am Kreuz. Mein drittes Leben, als ich in dieser Krise, nach dieser Operation quasi den Herzstillstand, was habe ich dazu getan, dass ich das überstanden habe? Nichts. Ich habe da im Bett gelegen. Und es waren gute Ärzte da, die wussten, was sie taten. Und einen Herrn im Himmel, der gesagt hat, deine Zeit ist noch nicht rum hier. Nichts, ich habe daran nichts verdient. Dass ich eine Familie habe, mit wunderbaren Kindern, eine tolle Frau, eine gute Ehe führe, was tue ich dafür? Manches vielleicht, aber verdient habe ich es nicht. Ich bin ungerecht. Ich bin nicht so der tolle Ehemann, der fürsorgliche Vater, der sich um alles sorgt. Ich vergesse das oft. Und trotzdem, der Herr schenkt Gnade. Was habe ich dafür getan, dass der Herr mich tröstet, wenn ich traurig bin? Nichts. Was habe ich dafür getan, dass ich Heil empfangen habe in meiner Seele? Dass die Verletzungen, die mir zugefügt worden sind, geheilt? Nichts habe ich dazu getan. Nichts. Nur der Herr. Wie ist das mit der Vergebung meiner Schuld? Die kann ich gar nicht mehr gut machen. Weil manche Dinge, die sind einfach gelaufen, das ist vorbei. Und trotzdem schenkt der Herr mir volle Vergebung. Meine Schuld klagt mich nicht mehr an. Was habe ich dafür getan? Nichts. Meine Versorgung. Glaubst du wirklich, alles das, was du hast, hast du deshalb, weil du so hart gearbeitet hast, weil du so sparsam warst? Es kommt auch daher, weil der Herr es dir gibt. Das habe ich gebraucht, diese Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, und ich habe sie empfangen und nicht verdient. Es war vielfach ein Geschenk, sogar entgegen meines eigentlichen Handelns. Leider haben wir oft verlernt, Geschenke entgegenzunehmen. Ich schenke dir was und du schenkst mir entsprechend dann etwas zurück. So läuft das oft heute. Oder wir bekommen ein schönes Päckchen, aber wir sind so satt, dass wir das oft vergessen. Wir legen es irgendwo hin in die Schublade und nach Jahren, letztens beim Umzug ist mir tatsächlich, da sind mir Geschenke aufgefallen, die da noch rumlagen. Original verpackt. Ist doch irre, oder? Aber so ist es im Grunde genommen. Ich habe so viel empfangen, wir dürfen so viel empfangen, was wir nicht verdient haben, dass sich die Liebe Gottes uns in einer solchen Größe offenbart, dass wir nicht mehr Sorgen brauchen. Nur es muss uns bewusst werden. Es nimmt uns die Sorgen, wenn es uns klar wird, wo wir Empfangende waren. Haben wir vielleicht sogar schon vergessen wahrzunehmen, dass wir Tag für Tag von Gott empfangen? Es ist noch nicht lange her, als ich im Büro saß und kaum Luft bekommen habe und Beklemmungen hatte und mich kaum durch den Tag kämpfen konnte durch Krankheit. Es ist noch nicht lange her. Und trotzdem, in dem Moment zu wissen, der Herr ist da, er wird dich tragen, er wird dir die Kraft geben. Und ich kenne viele Geschwister, die unter Krankheit ächzen und stöhnen und echt Not haben. Aber es ist genug da für dich, auch in diesem Moment, auch auf deinem Krankenbett, auch in deiner Sorge. Was hast du empfangen? Denk einmal kurz zurück. Ein kurzer Moment der Besinnung. Was hast du im letzten Jahr von Gott empfangen? Lass es dir vor Augen stehen. Nicht, was dir fehlt, was du empfangen hast. Denk vielleicht einmal in einem kürzeren Zeitpunkt. Was hast du letzte Woche von Gott empfangen? Kommen dir Bilder? Kommen dir Gedanken? Spürst du, du bist ein Empfänger von Gottes Liebe und Versorgung? Und dann treib's auf die Spitze. Was hast du heute vom Aufstehen bis jetzt empfangen? Auch das dürfen wir ganz bewusst wahrnehmen, dass du aufgewacht bist, dass du Frühstück hattest, dass du hier begrüßt wurdest von jemand. dass das Lied zu dir gesprochen hat, dass dir Freude gemacht hat, im Chor zu singen, was auch immer. Nimm wieder wahr, dass du ununterbrochen Gottes Gnade und Fürsorge empfängst. Dann wird dir deutlich, du brauchst dich nicht zu sorgen, sondern du darfst stattdessen vertrauen, dass er auch in zukünftigen Mängeln für dich sorgen wird, weil er es versprochen hat und weil er es getan hat in der Vergangenheit. Dann kommt der nächste Knackpunkt in meinem Leben. Wenn ich das verstanden habe, dass ich empfangen kann und darf, dann kommt in diesem Dreiklang Gottes das nächste, nämlich der Dank, die Dankbarkeit. Das ist auch so ein Punkt bei mir, wo ich mich echt schwer mit tue. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wir wissen ja, Danken kommt von Denken, von darüber nachdenken, was ich eigentlich empfangen habe. Und daran habe ich uns eben auch erinnert. Was hast du empfangen? Empfangen, was du nicht verdient hast. Hast du dafür auch Danke gesagt? Weil das macht es dann letztlich deutlich, dass es nicht von dir kommt. Dass es nicht verdient ist, sondern geschenkt ist. Der Dank offenbart, ob du empfängst oder ob du verdienst. Schon bei Mose lesen wir und lernen wir, dass wir in der Gefahr stehen, den Herrn zu vergessen. Mach mal so in Gedanken deinen Kühlschrank jetzt auf. Gehst hin, öffnest die Tür, guckst da rein. Und in der Regel, jedenfalls bei uns zu Hause ist das so und ich glaube bei vielen anderen auch, da kannst du dir aussuchen, was du denn daraus entnimmst und worauf du Lust hast. Das ist in der Regel möglich. Dankst du dann Gott? Oder knallst du wieder zu und denkst, oh, nicht der Käse, nicht der Joghurt, den ich besonders will. Den haben wieder meine Kinder aufgegessen. In 5. Mose, Kapitel 8, in Vers 10 und 11, da lesen wir, und du sollst dich satt essen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und achte darauf, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Missachte nicht seine Gebote, Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebe. Warum erleben wir so viel lauen und unwirksamen Glauben? Wegen der fehlenden Dankbarkeit. Über all das Gute, was wir haben, nicht zu danken. Wir sind ein Volk, ich sage es mal so ganz unumwunden, von Meckerern und Unzufriedenen geworden, obwohl unsere Kühlschränke überquellen. Und ich finde das schlimm. Und ich erwische mich selber dabei. Anstatt Dank zu opfern, kritisieren wir und jammern wir und nehmen gar nicht mehr wahr, wie sehr wir gesegnet sind. Und vor lauter Undankbarkeit vergessen wir Gott darüber. Suchen nicht mehr nach seinem geistlichen Segen und trauern letztlich auch nicht mehr über das Böse und die Sünde der Welt. Eben das Wohlstandsproblem der reichen Welt. Daran ändern kann letztlich nur unsere Haltung etwas. Nämlich die Haltung der Dankbarkeit. Weil der bewusste Dank an Gott uns mit ihm verbindet und uns deutlich macht, dass Gott segnet. Eines der wichtigsten Gebote für die Kraft unseres Glaubens ist die Dankbarkeit, die jeder lernen kann, ich auch. Und ich will sie lernen. Und ich möchte euch einladen, sie mitzulernen. Ich möchte eigentlich in jedem Gottesdienst in Zukunft eine Dankzeit einbauen. Wir haben das eben gemacht, das ging ein bisschen schleppend. Ich glaube, das müssen wir üben. Das muss sprudeln, weil wir haben 1000 Gründe zu danken. Ich möchte das in jeden Gottesdienst einbauen, eine Dankeszeit, in jedem Gebetstreffen, in jedem Arbeitstreffen, in jedem Hauskreis. Jedes Mal, wenn ich die Kühlschranktüre öffne, möchte ich sagen, danke Herr, dass da was drin ist. Macht ihr mit? Denkt an den Kühlschrank. Das ist eine gute Krücke, um Dankbarkeit zu lernen, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht. Jedes Mal. sich vornehmen, jetzt danke ich. Einen kurzen Dank. Danke, Herr, für deine Versorgung. Es wird dich verändern. Es wird uns verändern. Da machen wir letztlich genau das, was Paulus sagt und was Jesus und Gott ehrt. In allem sagt Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Eigentlich ist es einfach, Gottes Wille zu tun, zu danken. Und wenn wir das gelernt haben, dann ist der letzte Knackpunkt, zu Gottes Freude und Ehre zu leben, eigentlich recht leicht. Das Geben. Wir zäumen das oft von hinten auf. Wir sagen, du musst das und das und jenes tun und dann wird es dir gut gehen. Das ist falsch rum. Das ist genau andersrum bei Gott. Du kriegst erst das und das und das und das und dann sag Dank und dann überleg, was du davon weitergeben kannst. So, ups, glaube ich hängen. Wenn deine Einstellung die ist, dass das, was ich habe, sauer verdient ist, dann gibst du das auch nur weiter, wenn der andere das auch verdient hat. Sonst machst du das nicht. Oder liege ich da falsch? Mich hat der Herr sehr beschämt, als er mir mal deutlich machte, dass 5 Euro in die Kollekte nicht das ist, was er unter geben versteht. Geben meint nicht nur Geld. Geben meint den Segen, den ich empfangen habe, für den ich von Herzen dankbar bin, so wie es möglich ist, weiterzureichen. Ich sage mal, was wir so in der Regel in die Kollekten tun, ist ein Trinkgeld für Gott. Das ist keine Dankbarkeit. Ich glaube, Gott möchte was anderes. Ich sage nicht, dass jeder jetzt da sein Geldbeutel in die Kollekte leeren muss. Das meine ich damit nicht. Aber es ist eine Haltung. Es ist etwas von dem, was ich empfangen habe, an Zeit, auch an Materiellem, an Segen. Was bin ich bereit, davon weiterzugeben? Ich glaube, wenn wir das lernen, wird es in dieser Welt ein kleineres Hungerproblem, wenn vielleicht sogar gar kein Hungerproblem mehr geben. Ich glaube, wenn wir das lernen, wird es in Emden sehr viel weniger Einsame geben, weil wir Zeit teilen. Ich glaube, wenn wir das lernen, werden wir als Gemeinde helfend sein und Menschen in Not wirklich begegnen. Ich glaube, wenn wir lernen zu danken und dann es weiterzugeben, werden wir Gesegnete sein. Haben wir noch im Blick, dass wir nicht Spender sind, sondern uns selber geben und das teilen, was wir empfangen haben? Warum sind Christen oft so wenig fröhliche Leute? Die Bibel gibt auch darauf eine Antwort, weil sie keine fröhlichen Geber sind. Es hängt zusammen. Schon Paulus erkannte in 2. Korinther 9, und ich lese uns die Verse noch einmal zur Erinnerung, die Verse 6 bis 11. Dies aber bedenkt, wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Und wer im Zeichen des Segens sät, der wird auch im Zeichen des Segens ernten. Jeder aber gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, also das Empfangen, damit ihr alle Zeit mit allem reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. So steht es geschrieben. Er hat ausgestreut und hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber dem Säenden Samen gibt und Brot zur Speise, der wird auch euch das Saatgut geben in reichem Maße und die Frucht eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem seid ihr reich und in allem zeigt sich ganz selbstverständlich eure Güte, die bewirkt, dass durch unsere Vermittlung Gott gedankt wird. Tun wir das nicht, rauben wir uns die Freude. Daran liegt's oft. Dieses Wort fröhlich, das meint nicht irgendwie hahaha, ich lache mal drüber, sondern es bringt zum Ausdruck, dass wir eine überwältigende Freude im Inneren erleben dürfen. eine innere Erfüllung, die mit aufrichtigen und großzügigen Gaben einhergeht, die sich bedingt. Aber um nach außen hin wahre Großzügigkeit zeigen zu können, müssen wir innerlich reich sein. Sonst funktioniert das nicht. Und diesen Reichtum hat uns Gott verheißen. Damit will er uns versorgen. Letztlich, damit wir ihm weitergeben können, damit der Segen fließen kann. Das ist für mich Erntedank. Und es stellt mich in die Frage, empfange ich? Habe ich darüber gedankt? Was gebe ich davon? Das bewegt mich. Und unsere Möglichkeiten, gerade auch die Möglichkeiten, die wir als Gemeinde haben, die werden größer dadurch. Die werden sehr groß. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Geld. Erntedank, ein Dreiklang. Empfangen, danken und geben. Gott hat sich das genial ausgedacht. Erinnern wir uns wieder daran und treffen Entscheidungen, die in unser Leben eingreifen. Amen.